kurzes Intro vorab. Wir sind ein vielleicht Technik-Noobs und haben deswegen die ersten 8 Minuten unseres Podcasts leider über unser Lautsprechermikrofon aufgenommen. Bitte verzeiht es uns, im Zweifel könnt ihr vorspulen.
Wir sind halt keine Profis.
Wir sind keine Profis, genau. Nein, also ich habe mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Tonspuren komisch aussehen. Deswegen haben wir es aber bereinigt. Ab ja, ungefähr 9 Minuten hört ihr uns dann auch wieder in der jetzigen Soundqualität. Es tut uns leid.
Little Evil,
der True Crime Podcast mit Schuss.
Hallo Alina.
Hallo Kim.
Cheers.
Normale Gläser.
Es sind aber irgendwie 30 Grad.
Ja.
Wir trinken kalten Eistee, so wie sich das gehört.
Immer gut.
Und das ist Dienstag, da können wir leider nicht saufen. Also wir könnten schon. Kommt empfehlen so würde ich es nicht.
Ja.
Ja.
Vor allem, wenn ihr den nächsten Tag arbeiten müsst.
Ja, und ich habe morgen einen sehr langen Tag vor mir.
Ja.
Ja.
Das wird...
Deswegen, viele Meetings morgen.
Deswegen Eistee und es gibt auch wenig...
Gönnt euch den Zucker.
Ist. Ja, aber so im Sommer ist es super heiß, so ein kalter Eistee. Mhm. Wobei kalte Getränke bei Hitze eigentlich kontraproduktiv sind, weil dein Körper mehr zum Arbeiten hat und du mehr ausschwitzt.
Ich finde den Satzbau gerade so geil. Es ist super heiß im Sommer, so ein kalter Eistee. Ach nee, das macht doch Sinn.
Ja.
Wow. Okay, ich habe auch schon lange gearbeitet heute.
Ja. Aber wie gesagt, eigentlich ist es kontraproduktiv.
Ja.
Aber nein. Muss ich auch mal was gönnen, sage ich immer.
Ja, das stimmt. Ich wollte dir ja heute eigentlich ein Thema mitbringen für den Podcast, über das wir heute Morgen schon diskutiert haben. Und ja. Ich habe dann ganz fleißig meinen Polizeikumpel angerufen. An der Stelle nochmal vielen Dank für den Rückruf, als Alina schon bei mir im Auto saß.
Ja.
Aber ich wollte es trotzdem nochmal mitbringen, Podcast.
Ich will kurz sagen, ich habe recht.
Alina hatte recht, ja, Tatsache. Aber wir möchten uns vor allem eure Meinung dazu einholen. Ja? Was würdet ihr denken? Vielleicht lösen wir es erst in der Instagram-Story auf.
Ob ihr es richtig findet oder nicht.
Ja.
Aber dann musst du erstmal den Sachverhalt erzählen, weshalb wir da überhaupt drauf gekommen sind.
Genau, also die Geschichte dahinter war, ich habe Alina heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit angerufen. Alina saß schon ganz fleißig 2 Stunden im Büro. Und ich sagte zu ihr so, ey, kannst du mal schnell was für mich googeln? Und sie sagt so, ja klar, kriege ich hin, was... Und dann meinte ich so, es ist ultra viel Polizei an der und der Stelle in Hannover. Kannst du mal ganz kurz gucken, ob das immer noch die Personensuche ist, die sie gestern angefangen haben? Nämlich bei mir im Stadtteil waren die gestern schon mit dem Hubschrauber unterwegs, mit Suchhunden. Es ist halt eine Frau verschwunden, vermutlich nicht, also derzeitige Vermutung nicht so entführt mäßig. Aber man sagt halt, dass sie medizinische Hilfe braucht und deswegen wird irgendwie eben ein mega groß Angebot an Polizisten gerade durch unseren Stadtwald geschickt, nur so am Rand, also der hannoversche Stadtwald, die Elmriede, ist halt, glaube ich, sogar der größte Stadtwald Europas.
Ja.
Also ist wirklich ein riesiger Wald, wie man sich vielleicht vorstellen kann.
Man muss auch dazu sagen, dass laut letzten Zeugenaussagen die Frau wohl sehr desorientiert wirkte und kann man schon, also man geht davon aus, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Oder? Aber letzteres ist keine von der Polizei bestätigte Info, sondern das war der Funk aus meinem Stadtteil. Der Buschfunk.
Ja,
der Stadtteil. Der Stadtteil Buschfunk, genau. Ja. Also das, ne, die letzte Aussage nehmen wir in Klammern.
Ja.
Auf jeden Fall waren da mehrere Hundertschaften von der Polizei und ich habe schon gesagt, das ist doch bestimmt die ganze Bereitschaftspolizei aus Hannover, die hier gerade irgendwie am Start ist, um diese Frau zu suchen, was wir natürlich grundsätzlich sehr gut finden. Mhm. Ne? Das wollen wir niemandem absprechen. Und ich sagte dann zu Alina, Mensch, was das wohl kosten muss, dieser Einsatz.
Hm.
Dazu interessiert uns eure Meinung natürlich übrigens auch brennend. Also mal einfach überschlagen, was so ein Einsatz wohl kostet. Was schätzt du?
Boah, das ist unfassbar teuer. Du musst ja die Arbeitskräfte bezahlen. Und also
es die Fahrzeuge.
Ist, die Fahrzeuge, es ist, ich kann dir keine Summe nennen, aber es ist nicht billig. Aber in jedem Fall meinte ich, Mensch.
Das nee. Nein, wir nehmen das nicht vorweg, wir lösen das in Instagram-Story auf.
Achso, ja. Wir lösen ich habe ja schon gesagt, Story dass ich recht habe.
Ja, stimmt. Genau, deswegen nehmen wir es jetzt nicht vorweg.
Stimmt.
Also, ich schätze, dass so ein Einsatz übrigens 250.000 Euro kostet. Bestimmt.
Also wenn ich so manche Feuerwehrrechnung mal heute schon ganz verwirrend auf der Arbeit sehe, bist du damit gut bedient.
Mhm.
Also dann kommt es ja auch immer noch auf den Zeitraum an, wie lange haben sie gesucht und. Aber mich würde mal interessieren, was denkt ihr, muss, falls diese Person gefunden wird, es selber bezahlen, übernimmt das der Staat und wenn ja, wie gesagt, wie viel schätzt ihr?
Ja, die Frage ist natürlich nicht, muss diese Person das selber bezahlen, wenn sie wirklich hilfsbedürftig ist, sondern wir gehen jetzt von einem Szenario aus, weil ich habe zu Alina gesagt, jetzt stell dir mal vor,
die irgendwie, keine Ahnung, ihr Handy ist einfach nur kaputt gegangen. Mhm. Und die liegt aber gemütlich auf dem Sofa, hat die Füße hochgelegt und denkt sich so, ach, Social Media Pause, ganz angenehm.
Ja, wobei sie ja ihre Wohnung wohl durchsucht haben. Aber,
Ja, jetzt nur mal so rein hypothetisch, ne? Das war so das Ausgangsszenario, weil ich meinte so, danach bist du wirtschaftlich ja auch nicht mehr froh, ja, ne? Genau. Wenn du das dann bezahlen musst. Und dann war eben unsere Gedanke, unsere Diskussion, muss sie den Einsatz unter so einer Prämisse bezahlen oder eben nicht?
Genau. Also ich glaube, uns ist allen klar, wenn es wirklich darum geht, dass es ein Verbrechen war oder sie wirklich absolut hilfsbedürftig ist, dass sie es dann nicht zahlen muss. Ja, aber bei einem, wir nennen es mal freiwilligen Untertauchen.
Genau.
So würde ich es jetzt einfach mal nennen.
Genau.
Wie sieht es dann aus? Vielleicht sagen wir noch dazu, dass die Person volljährig ist. Also es handelt sich nicht um jemanden Minderjährigen. Mhm. Schreibt uns mal, wie ihr das seht. Vielleicht machen wir auch eine Umfrage bei Instagram.
Ja. Wir lassen uns da was einfallen. Ja. Und für die, die uns noch nicht folgen, sagst du jetzt auch noch, wo man uns findet?
Unter little.ewig.podcast. Schreibt uns gerne, folgt uns. Wir posten einmal aus den Folgen jede Woche.
Ja.
Unser Gesetz posten wir.
Manchmal posten wir private Chats.
Du, nicht wir.
Du. Ich weiß, ja. Und ich habe Alina auch nicht vorgewarnt. Ich habe es einfach getan, weil ich wirklich mal eure Unterstützung brauchte aus der Community hier.
Ja.
Und tatsächlich haben 78% für mich gestimmt, ja, an der Stelle.
Ich weiß nicht, ob du die eine Nachricht gelesen hast, aber da musst du.
Wir haben zwei bekommen, die waren beide so lustig. Ja. Wir müssen ganz kurz sagen, worum es ging für alle, die uns nicht gefolgt sind. Ich werde liebevoll von Alina Kim die Sandige genannt.
Das haben wir im Podcast auch schon öfter erwähnt, deshalb haben wir es überhaupt erst gepostet.
Genau, weil ich halt immer voller Sand bin, wenn wir zum Strand gehen.
Schon bevor wir am Strand sind, gefühlt ist sie voller Sand.
Wirklich immer voller Sand. Und ich habe jetzt Alina neulich geschrieben, morgens, als ich mich anziehen wollte und meinte, so meine. Ich wollte das erste Mal seit dem Urlaub letztes Jahr wohl bemerkt, meine Birkenstocks anziehen und ich musste erstmal meine Schuhe entsanden und es war irgendwie 8 Uhr morgens. Und Alina fand das halt total lustig.
Ich war schon eine Stunde im Büro und ich war richtig gefeiert.
Und ich nur so voll schlecht gelaunt. Und dann haben wir das gepostet und haben eine Umfrage gemacht. Seid ihr auch immer sandig und ihr konntet abstimmen für freigesprochen oder schuldig?
Ja. Nee, verurteilt.
Verurteilt, ja. Genau. Verurteilt oder freigesprochen. Und tatsächlich bin ich verurteilt an der Stelle. Genauso wie 78% unserer Zuhörer. Wobei die Quote ein bisschen höher wäre, weil sind wir ehrlich, Alina hat auch mit ihrem privaten Account für Freispruch abgestimmt.
Du auch. Also nicht für Freispruch, sondern für verurteilt. Also,
dann bleibt die Quote doch wieder gleich. Ja.
Ich muss ja meinen Standpunkt hier verteidigen.
Und wie du den verteidigst. Aber neben dir waren es halt, glaube ich, irgendwie so 6 andere.
Ja, wir sind die wahren Profis.
Ja, ihr macht das offensichtlich besser als wir. Vielleicht können wir noch mal was von euch lernen. So, dann kurz Pflanzenupdate und dann springen wir mal rein in unser Gesetz und unsere Fälle. Oh, ja, und unser Thema.
Es wird immer mehr tot, aber irgendwie kommt auch immer wieder was Neues.
Ja, das hier ist auch neu, ne?
Nee, das war letztes Mal schon.
Das hier dann aber?
Nee, es ist beides letztes Mal schon gewesen. Aber es ist ein bisschen höher gewachsen jetzt.
Ja, also sieht echt fresh aus, die neuen
Dinge. Es ist ein Kommen und Gehen, nicht gern, Gehen. Ich glaube, sie will nicht sterben, sie hat noch Überlebenswille, aber ich würde es ihr gönnen, einfach in Ruhe jetzt vom Damm zu ziehen. Sowas hat sie nicht verdient.
Alina will einfach nur, dass die Pflanze stirbt, weil ich ihr versprochen habe, dass wenn die Pflanze mal tot ist, sie dann ein Foto bei Instagram posten darf.
Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt so wöchentlich oder jede zweite Woche, wenn wir eben aufnehmen, irgendwie so ein Foto schieße und das dann als Collage so zusammenstelle und dann so der Verfall der Pflanze.
Oh Gott, und sowas kriege ich dann zum Geburtstag geschenkt, Leute, ich sag's euch wirklich.
Als Fototapete.
Ich meine das ernst.
Dann erzähle ich die hier einfach rein, ohne dass du es weißt.
Und bevor wir jetzt zum Gesetz kommen, möchtest du bestimmt noch erzählen, welches Thema wir heute mitgebracht haben.
Ja, soll ich dich entlarven oder was?
Du kannst mich entlarven, ich stehe dazu.
Ich habe gesagt, wir hatten noch nie das Thema Banküberfälle.
Du musst jetzt schon lachen.
Ich habe auch einen Banküberfall.
Ja, ich habe
Kim nicht.
Ich hab nicht mal einen Überfall in dem Sinne. Deswegen haben wir das Thema jetzt erweitert auf Raub.
Ich muss aber auch durchaus zugeben, dass es, ich glaube, genau 30 Sekunden um den Banküberfall an sich geht.
Na klasse, hast du ja toll gemacht. Aber ich musste an so einen Fall denken direkt und habe das Alina auch erzählt, meine Gründe dafür. Nämlich ist das der allererste True Crime Fall, mit dem ich in meinem ganzen Leben jemals in Berührung gekommen bin. Und deswegen freue ich mich irgendwie darauf, den zu erzählen.
Mhm.
Einige werden ihn kennen, du vielleicht auch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin heute aber die zweite. Also für alle, die jetzt was Neues, Aufregendes hören wollen, können sich Alina anhören.
Ich glaube, ich habe einen Fall, der relativ unbekannt ist. Ich habe ja tatsächlich
darin überlegt, bist du generell gut.
Ja, ich habe ja tatsächlich erst überlegt, ob ich die Geiselnahme von Gladbeck nehme, weil es da richtig viele gute Informationen, vieles gutes Material gibt. Aber dann dachte ich so, dieser Fall ist einfach so bekannt, ich lasse es.
Ja. Na? Good for me. Ja. Deswegen kann ich mit einem bekannten Fall strotzen, der auch heute wieder ein bisschen länger ist, mal wieder.
Ja, meiner
ist ein bisschen kürzer. Ich habe Audioaufnahmen für euch, uns alle mitgebracht, für dich, uns. Die HörerInnen. Ja. Genau. Also das wird, glaube ich, ganz cool. Für meinen Fall gibt es eine Triggerwarnung für Depression und Suizidgedanken.
Ich würde sagen, du fängst jetzt erstmal mit dem Gesetz an.
So machen wir es. Laut deutscher Straßenverordnung dürfen blinde Menschen 3 Stunden lang Anwohnerparkplätze nutzen und im eingeschränkten Halteverbot parken.
Das wusste ich sogar.
Ja, aber ist dir aufgefallen, dass blinde Menschen nicht Auto fahren können?
Ja.
Okay, gut.
Also, aber ich glaube, du darfst halt quasi als... Also,
Begleitperson.
Ja, genau. Wenn ich jemand Blindes fahre...
Ja, es ist ungünstig ausgedrückt.
Durchaus. Aber ja, davon haben wir mehrere.
Ja, also, stimmt.
Weiß nicht. Sehr genau wie... Die Gleichstellungsbeauftragte ist ja auch gesetzlich geregelt. Und da steht drin, dass es eine Frau sein muss, wo ich mir denke, ich weiß nicht, was das mit Gleichstellung zu tun hat. Also ich kann durchaus verstehen, woher dieser Kontext kommt, wenn man sagt, es sollte eine Frau machen, aber eigentlich ist das keine Gleichberechtigung.
Ja. Und genau diese Diskussion hatte ich witzigerweise neulich mit einer Freundin. Warst du das? Nee, nein. Das war eine andere Freundin. Okay, gut. Kurz Angst, ja. Das ist genauso wie, ich habe neulich jemanden aus Meppen kennengelernt und Alina sagt so im Podcast so, ja, dein Nachbar.
Stimmt. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt, aber das war gut.
Ja. Ich nicht, ich habe es nicht verdrängt. So, also, wow, wir reden über Meppen. Ich habe neulich jemanden aus Meppen kennengelernt. Ja, dein Nachbar hat uns das erzählt vor 2 Wochen.
Ups. Ja, ich würde sagen, wir hüpfen jetzt in meinen Fall.
Machen wir. Ich lehne mich zurück und höre dir zu.
Ja, wir befinden uns heute in der Kleinstadt Noel in Missouri. Finde ich ganz süß, weil man nennt die Kleinstadt auch Christmas, weil Noel ja eben auch Christmas heißt. Fand ich ganz süß. Und zwar sind wir... am Tag des 6. Oktober 1989. Man muss sich vorstellen, dass Noel wirklich so eine Kleinstadt ist, total idyllisch, sehr ruhig, man kennt sich. Wenn man über die Straße geht, man grüßt sich, wenn man wen anders sieht.
Alinas Life.
Mein Leben, ja, genau. Und die haben auch eine Bank. So.
Danke für die Info.
Ja, muss man ja mal sagen. Denn an diesem Morgen fährt eine der Bankangestellten natürlich zu ihrem Job und die wollte aufschließen und merkt sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas ist komisch. Dann geht sie rein und sieht, dass der Tresorraum offen ist und es fehlen in etwa 70.000 US-Dollar.
1989 war das sehr viel Geld, ne?
Ja, vor allem das Kuriose an der Sache ist, dass wirklich viel von diesem Geld Münzgeld ist. Muss man ja auch erstmal wegschaffen.
Ja.
Das Kuriose generell ist, ihr Chef Dan Short ist nicht zu erreichen, nicht anzutreffen. Und es gibt keinerlei Anzeichen auf einen Einbruch. Nicht einmal der Alarm hat ausgelöst. Also Banken sind ja immer mit einem Türalarm etc.
ausgelöst. Sehr gut gesichert, genau. Sagen wir es so, ja.
Das ist alles nicht passiert. Das Einzige, was aufgefallen ist, dass die Überwachungskamera zerschossen ist. Und dann stellt sich natürlich relativ schnell die Frage, war Dan Short Opfer oder Täter? Denn offensichtlich hat jemand die Bank aufgeschlossen. Also anders funktioniert es eigentlich nicht. Es war jetzt auch nicht wie aus den Filmen, dass man irgendwie so im Tresorraum sieht, dass da ein Tunnel ist oder was auch immer.
War nicht wie bei Haus des Geldes.
Genau, es gibt ja die verrücktesten Fälle auch in echt, aber das war alles eben nicht so. Und am Tatort selbst gab es auch kaum Spuren, zumindest nichts, was die Ermittelnden irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiterbrachte, Richtung Täter oder Täterin brachte. Also eigentlich, sagen wir mal, nichts Nutzbares. So konzentrieren die sich dann auch ziemlich schnell auf den Bankdirektor Dan Short. Zu Hause bei ihm angekommen, war er nicht anzutreffen. Man muss sagen, Dan selbst lebte in Benton County, das ist Arkansas oder Arkansas.
Arkansas.
Genau, das ist, also lass es mal so 40 Kilometer sein, ungefähr, roundabout. Er selbst lebt getrennt und dann kommt natürlich auch schnell die Frage, was ist denn mit der Ex-Frau? Hat die vielleicht auch was mit dem Verschwinden zu tun? Und Dan ist so eine Art Geisel oder wollte Short abtauchen mit dem Geld und sich ein neues Leben in Anführungszeichen aufbauen. Allerdings erhärtete sich ziemlich schnell ein ganz, ganz anderer Verdacht. Denn logischerweise reden die Ermittler und Ermittlerinnen auch mit den Nachbarn. Und einer der Nachbarn berichtet, dass sie morgens einen bräunlichen Van-Transporter vor der Tür von dem Haus gesehen hätten, wo Dan Short reingezerrt wurde. Und nun schien er eben nicht mehr der Verdächtige zu sein, sondern eher als potenzielles Opfer. Zu dem Zeitpunkt ist logischerweise nicht klar, lebt er noch, ist er tot. Aber die Frage ist ja trotzdem, wo ist er?
Ich habe eine Zwischenfrage.
Ja.
Hat ernsthaft, also Nachbarn haben beobachtet, dass er in ein Van gezergelt worden ist.
Und haben nichts getan.
Und keiner hat die Polizei gerufen?
Ja, das dachte ich mir im Nachhinein auch.
Wow, thanks.
Aber man weiß natürlich auch nicht, ob das so eine Oma hinter ihrer Scheibe ist, die sich dann nicht ganz so viel bei gedacht hat, aber...
Ich würde mir immer was dabei denken, wenn ich sehe, ja, wie mein Nachbar in einen Van gezerrt wird.
Total. Ich sehe das auch so.
Ja.
Die Fahndung nach Short wurde natürlich sofort begonnen und die haben auch wirklich auf Hochtouren gefahndet. Und wirklich ganz, ganz kurze Zeit später wurde sein eigener privater Wagen, das war so eine Art, kein richtiger Pickup, aber halt so eine Wagenart, in den Straßen von Benton County gefunden. Und das Interessante ist, dass auf der Ladefläche Münzen zu finden waren. Aber wirkliche Hinweise zu seinem Aufenthalt fand man eben in dem Auto nicht. Und Spoilerwarnung, es waren natürlich seine Fingerabdrücke zu finden. Logisch ist sein Auto. Was anderes hat man da jetzt aber nicht finden können. Und am 11. Oktober dann leider auch die traurige Gewissheit. Zwei Angler, beziehungsweise Anglerinnen, das war ein Pärchen, haben im Grand Lake in Oklahoma, das ist etwa so 32 Kilometer von Noel entfernt, einen leblosen Körper gefunden. Das Opfer wurde mit Klebeband am Stuhl befestigt und mit so einem Betonblock an einem Kettenzug beschwert. Aber nicht genug beschwert, denn er ist ja wieder... aufgetaucht durch die Gase.
Ja, aber zu spät aufgetaucht.
Ja.
Ja.
Man konnte den Toten dann auch relativ schnell als Dan Short identifizieren, denn in den Klamotten des Leichnams war der Führerschein des Mannes. Die spätere Obduktion offenbarte dann, dass Short auch ertrunken ist. Also die haben ihn da lebendig
reingeworfen. Das ist so furchtbar. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du jemandem, den du umbringst, antun kannst. Ja. Den einfach so sich selbst überlassen und in so ein Beschwert in so einen See zu schubsen.
Genau. Der Stuhl, das Klebeband sowie der Kettenzug und auch der Betonklotz wurden natürlich sofort ins forensische Labor gebracht. Man hatte aber relativ wenig Hoffnung, weil das Ganze ja schon 6 Tage lang im Wasser war und man nicht wusste, was für Fingerabdrücke. Und man hat auch tatsächlich das ganze Klebeband ganz vorsichtig auseinandergeteilt. Und dabei hat man gemerkt, dass ein Stück fehlt. Derweil meldete sich ein Zeuge bei den Ermittelnden und berichtete von einem Van, aus dem 2 männliche Personen stiegen und etwas über die Corskin-Brücke warfen. Dieser Van passt halt genau zu der Beschreibung von den anderen Zeugen, die diese Entführung gesehen hatten, sodass man sich dann auch ziemlich sicher war, dass er von da aus eben ins Wasser geworfen wurde. Genau. Weitere Tipps von der Bevölkerung führen die Beamten dann zu den Geschwistern Joe und Shannon Agowski. Das sind 2 Brüder, Joe ist 23 und Shannon ist 18.
Viel zu jung.
Die Brüder leben zumindest aktuell eher in einfachen Verhältnissen und auf einmal haben die mit unfassbar viel Geld geprahlt, weswegen sich halt jeder dachte,
das ist so dumm.
Irgendwas stimmt hier nicht.
Und zufällig wurde gerade eine Bank ausgeraubt.
Genau, das war dann relativ klar, dass da irgendwas im Busche ist. Allerdings hatten die beiden ein Alibi, denn Joe sagt, er war etwa 40 Kilometer entfernt bei seiner Freundin und Shannon verbrachte Zeit mit seiner Mutter. Dementsprechend wurden beide wieder freigelassen. Wie gesagt, im Labor fiel auf, dass ein Teil des Klebebandes fehlt und dementsprechend hat man das auch öffentlich tatsächlich gemacht, damit die Leute, die an diesem Fluss, da kannst du gut spazieren gehen, da sind immer viele mit ihren Hunden gewesen, Angler etc. Und an die hat man einen Aufruf gestartet, dass wenn die so etwas finden, dass die bitte die Polizei informieren sollen. Und tatsächlich hat ein Spaziergänger mit seinem Hund am Ufer des Flusses das restliche Stück Klebeband gefunden und übergab es der Polizei. Das wurde natürlich sofort ebenfalls ins Labor geschickt und man, das ist Wahnsinn, ne? Also dieses, man muss sich überlegen, das war 6 Tage lang im Wasser, es ist ein abgerissenes Stück Klebeband und trotzdem hat man an der Klebefläche 2 Fingerabdrücke gefunden.
Geil.
So, so gut. Und auch trotz dessen, dass man es gefunden hat, war die Hoffnung halt relativ gering. Aber als man dann wusste, okay, wir haben hier was, war das richtig, richtig gut. Aber eine Übereinstimmung in der damaligen Datenbank gab es nicht. Denn die Agowski-Brüder sind beide nicht vorbestraft, haben ein relativ normales Leben geführt. Aber es kam dann immer so ein bisschen mehr dazu, wo man sich dachte, ach, irgendwas ist da. Und eigentlich kam der entscheidende Hinweis von einem Mann, der gesagt, genau diesen Kettenzug habe ich in meinem alten Mietshaus gelassen, als ich ausgezogen bin, in dem und dem Haus. Und Zufall, es war das Haus der Agowskis.
Dinge passieren. Zum Glück sind so viele Verbrecher nicht so klug, ne?
Ja, und jetzt wurden auch endlich mal die Alibis der beiden vernünftig gecheckt und tatsächlich konnte man dann über die Telefonaufzeichnung auch nachvollziehen, dass zumindest Joe über seinen Aufenthaltsort gelogen hat. Und dann fing man an, die auf den Kopf zu stellen. Also die ganzen Hintergründe zu denen zu erforschen. Und da kam nämlich bei raus, dass die Jungs eigentlich in ziemlich wohlhabenden Verhältnissen groß geworden sind. Als der Vater dann aber verstorben ist, sind die in die Armut gerutscht, haben illegale Geschäfte betrieben, nicht vorbestraft, aber viele haben ausgesagt, dass da wohl auch so eine Art Waffenhandel mit drin war und
ja, Not macht erfinderisch, ne?
Genau. Und so erhärtet sich natürlich der Verdacht immer weiter. Man sagt ja so schön, die Schlinge zieht sich zu. Und nun wurden die beiden aufgefordert, Fingerabdrücke abzugeben. Interessant ist, dass Joe die sofort freiwillig abgab. Shannon verweigerte das Ganze aber. Die Fingerabdrücke sind dann zu einem Fingerabdrucksexperten gelangt. Und er sagte sofort, das ist nicht der Täter, aber die sind so ähnlich. Das heißt, wenn derjenige einen Bruder, Schwester, irgendwas hat, dann ist das der Täter. Und so war es tatsächlich auch. Also wurde 1992 Anklage erhoben wegen Raub, Verschwörung, Entführung und Mordes. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem, was mich total fuchsig macht an dem Fall. Shannon wurde sogar zum Tode verurteilt, weil er während der U-Haft auch noch im Gefängnis jemanden umgebracht hat.
Oh Gott.
Und bei Joe sah die Jury keine offensichtliche Mittäterschaft, weshalb er nicht verurteilt wurde.
Ja, der hat Glück gehabt, ne?
Ja.
Aber wirklich auch nur Glück gehabt.
Ja. Was ich jetzt nicht rausgefunden habe, ob sie Shannon wirklich exekutiert haben oder nicht.
1992 könnte halt schon sein, dass sie es nicht gemacht haben, ne?
Ja, ich weiß nicht, wie das im Bundesstaat Missouri ist, um ehrlich zu sein. Weil es ist ja von Bundesstaat zu Bundesstaat zu Bundesstaat wieder anders. Aber dazu habe ich jetzt leider dann nichts mehr gefunden, ob der exekutiert wurde oder nicht.
Ja, wir finden die Todesstrafe ja eh nicht gut, haben wir schon mehrmals drüber diskutiert. Ja, mal wieder einfach Glück gehabt, dass die so blöd waren. Ja. Ne? Also wirklich jetzt. Es ist halt.
Total.
Ich habe mir so die ganze Zeit über auch so gedacht, boah, könntest du halt wirklich nur für deinen eigenen persönlichen Reichtum einen Menschen so grausam töten? So, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also so, das ist halt so, du musst ja halt auch richtig gewissenlos sein dafür. Ja. Und dass du danach dann auch noch prahlst mit der Kohle. Also so, eigentlich müsstest du dich jetzt von jetzt an jeden Abend in den Schlaf heulen und halt bereuen, was du getan hast. Das ist halt so verrückt, also es ist so gestört.
Als ich tatsächlich das erste Mal von dem Fall gehört habe, dachte ich die ganze Zeit, das gibt's doch nicht. Der heißt ja wie der von Gladbeck, Degowski, bis mir dann aufgefallen ist, nee, Agowski. Mm. Aber es ist trotzdem diese Parallelen. Wahnsinn, wow, das war so, wow. Ja.
Entweder der Verwandte, maybe. Nein, Spaß, aber ja, verrückt.
Trauriger Fall.
Ja, total.
Ja.
Dieser arme
Stanshaw.
Bankdirektor, ja. Also so, der hat halt einfach nur seinen Job gemacht, ne? Mhm. War halt einfach nur so ein blödes Zufallsopfer.
Naja,
so.
War halt Bankdirektor.
Ja,
ne?
Ja, also, aber ja. Ne, ja
wäre er der Angestellte gewesen, wäre es, ich grob gesagt, wäre anders gewesen.
Ja.
Also, doof, wie's
oder wäre er bei einer anderen Bank gewesen, ja. Oder in einem anderen Ort, in einem ja. anderen, ne? Nur in der Nachbarstadt.
Du weißt ja nicht, was in dieser Stadt los war, als so was da passiert ist.
Das natürlich, das ist ja wow. immer so in Kleinstädten, ja. Ne? Das geht ja immer richtig durch.
Ja.
In meinem Fall heute haben wir tatsächlich einen klügeren Täter und ein bisschen umfangreichere Polizeimaßnahmen.
Ich bin sehr gespannt. Ja, wie gesagt, die hatten echt Glück, dass die ein bisschen blöder waren.
Ja.
Aber ich würde sagen...
Bei mir hatte nur der Täter Pech, ja. Einfach am Ende. Also mehr war es nicht.
Ich würde sagen, wir machen erstmal unseren komischen Todesfall und dann kommen wir zu deinem
Fall. Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst.
Alf Ramsey, 1968 bis 1999. Alf arbeitete als Ausrufer im örtlichen Bingo Center in Newcastle upon Tyne in England. Also England. Er beendete jeden Bingo-Abend, indem er die letzte Kugel in die Luft warf und mit dem Mund wieder auffing. Natürlich ging es eines Abends schief. Die Kugel rutschte in seine Luftröhre und Alf erstickte. Interessanterweise handelte es sich dabei um die Kugel Nummer 9, die auch als Doctor's Order, also ärztliche Verschreibung, bekannt ist.
Okay, das ist so blöd. Ich gehe jetzt ganz intuitiv und sage direkt, das ist wahr.
Es ist falsch. Ist
so, oh, okay.
Es ist tatsächlich falsch.
So blöd, dass es wahr sein könnte. Ja. Ne? Also, es ist halt,
ja.
Also mit blöd meinen wir nicht immer dumm, dass derjenige das gemacht hat, sondern einfach so...
Die Art
so
und Weise, also...
Wirklich ein blöder Todesfall einfach. Ja. Ne? Also, es ist einfach blöd gelaufen.
Genau.
So.
Ja. Aber Schicksal, ja. Könnte man da schon wirklich sagen. Also ehrlich.
Es ist, ja. Es ist halt einfach übel, ne? Ja. Ja, das stimmt, das stimmt.
Aber es ist falsch, Leute.
Es ist falsch. Es ist nicht passiert, aber... Ja. Gut, bist du bereit?
Yes.
Okay, dann legen wir jetzt los. Wie gesagt, ich habe eine Triggerwarnung für Depressionen und Suizidgedanken, die sich auch so ein bisschen durch den Fall durchziehen. Also, wenn ihr das gar nicht abkönnt, dann schaltet jetzt bitte ab. Arno wird am 14. März 1950 im Tegernsee, West-Berlin, geboren. Trotz dessen, dass die Familie im Westen lebt, ist sie finanziell nicht besonders gut aufgestellt. Also, die haben halt auch viele Kinder. Man geht auch davon aus, dass Arno kein Wunschkind mehr war, sondern ein Unfall, weil seine Geschwister auch schon wesentlich älter sind. Der Vater verlässt dann auch früh die Familie. Ne? Also als er 5 ist, geht der Vater weg. Und die haben halt eben dementsprechend eine sehr begrenzte finanzielle Stabilität. Arno besucht die Rüdlich-Schule in Neukölln. Ich glaube, Neukölln sagt alles. Die Rüdlich-Schule ist übrigens auch eine Hauptschule oder wie man damals sagte, Volksschule. Und einen Schulabschluss macht er nicht. Mhm. Also er geht schon früher von der Schule ab. Er interessiert sich für Kunst und versucht auch immer wieder als Künstler und oder Fotograf Fuß zu fassen. Mhm. Seine Werke sind halt aber sehr deprimierend.
Mhm.
Einfach geschuldet dessen, dass er seit seiner Jugend eben schlimme Depressionen hat. Und du denkst gerade an wen anders, ne? Wegen der Kunstsache. Du grinst mich so an, seit
ich
Kunst nein, gesagt
habe. Ich weiß, welcher Fall.
Okay, gut. Ich dachte gerade, du denkst ja an ein ehemaliges Staatsoberhaupt. Genau, und seine Kunst ist halt eben sehr deprimierend, weil er schon seit seiner Jugend mit Depressionen und Suizidgedanken zu kämpfen hat. Und dementsprechend ist er halt auch in der Kunstszene mäßig erfolgreich. Weil, sind wir auch ehrlich, kurz nach dem Mauerfall, ne, oder auch vor dem Mauerfall noch, war das jetzt wahrscheinlich auch einfach nicht so die Zielgruppe. Ne?
Es ist ja auch generell, ist Kunst cool, so mega interessant, wobei ich auch sagen muss, ich, wenn da irgendwie ein Bild jetzt ist mit so ein paar Punkten drauf, denke ich mir, kann ich jetzt nicht mich da vorstellen, denke, boah, der wollte da und da was mit ausdrücken, aber wo ich eigentlich hinaus wollte, um mit Kunst richtig erfolgreich zu werden, also zumindest mit Bildern
viel und Glück sowas, haben.
Du musst viel Glück haben und die wenigsten werden damit so erfolgreich.
Ja, und viele auch erst nach ihrem Tod, I mean.
Genau, ne? Ja.
1969 schließt Arno dann auch eine Lehre als Schilder- und Lichtreklamemacher ab. Also das war schon seine dritte Ausbildung, die zwei davor hat er abgebrochen. Und trotz der Rückschläge in seinem beruflichen Traum, Künstler zu werden, arbeitet Arno bis 1993 immer wieder als Kunstmaler, Presse- oder auch freiberuflicher Fotograf. Aber richtig viel Geld verdienen konnte er damit halt nie. Seit 1980 arbeitet er dann auch als Kunstlackierer in einer Kfz-Werkstatt. Das ist wahrscheinlich das, was ihm so am nächsten kam, seinem Traum. Und wie du dir vorstellen kannst, steht es wirtschaftlich gesehen aber nicht gut um ihn. Also er kommt gerade so über die Runden, er hat Schulden, trinkt dann auch gern mal was. Ne? Mhm. Er sucht also einen Weg, um die finanzielle Selbstständigkeit zu erreichen und fasst dann Ende der 80er Jahre seine Pläne. Wir sind jetzt am 25. Mai 1988. Es ist Ladenschluss im KDW. In der Herrenabteilung ist ein Sprengsatz versteckt. Zu dem Zeitpunkt ahnt eben noch niemand, dass mit der Tat die größte Erpressungsserie der deutschen Kriminalgeschichte beginnt.
Das ist auch ein kurioser Fall,
sag ich mal. Das ist ein richtig kurioser Fall. Und vor allem auch so, der hat ja so die Sympathie des Volkes erlangt. Total, wir kommen dazu noch. Aber ich muss sagen, ich fangirle auch ein bisschen. Was soll ich machen? Ich freue mich richtig.
Ja, das Suspekte ist halt auch, der ist so sympathisch eigentlich.
Ist er auch, also ja. Voll. Ich habe, wie gesagt, gleich auch noch Originalaufnahmen von ihm für euch mitgebracht. Also wir hören da gleich alle auch nochmal ausgiebig rein. Um 23.15 Uhr geht die Bombe hoch. Es wird natürlich niemand verletzt, also zu der Zeit ist eben einfach keiner in diesem Kaufhaus. Aber der Schaden beläuft sich etwa auf 240.000 D-Mark. Also schon
ordentlich.
Wahnsinnig viel. Ja. Kurze Zeit später geht dann auch beim KDW ein Erpresserbrief ein und der Bombenleger fordert 500.000 Mark. Ansonsten würde er weitere Anschläge vornehmen und für jeden Toten würde er eine weitere Million verlangen. Das Geld soll aus einem fahrenden Zug geworfen werden, so fordert er das. Und die Geschäftsführung des KDW stimmt zu, weil man halt eben einfach Personenschäden vermeiden möchte. Also man will das Risiko halt einfach absolut nicht eingehen, dass da wirklich irgendwie Menschen, Mitarbeiter, ein Sicherheitsmensch irgendwie verletzt werden könnte.
Ja.
Genau. Über ein Funkgerät gibt er dann noch Anweisungen zur Geldübergabe. Da habe ich das erste kurze Video, den ersten kurzen
Audio.
Tonausschnitt für euch. Genau. Ich spiele es mal eben ab.
Qualität ist leider immer nicht so.
Ja, es ist halt eben auch über ein Funkgerät. Ja. Ne? Es ist eine Computerstimme, also eine initiierte Stimme, nicht seine echte. Und er sagt über diesen Funkspruch, vielen Dank, sie fahren mit dem Zug um 20.43 Uhr Richtung Frohnau. Sie nehmen den letzten Waggon und stellen sich in Fahrtrichtung gesehen auf die rechte Seite.
Mhm.
Also er hat schon wirklich sehr penible Anweisung gemacht. Er hat sich da auf jeden Fall was beigedacht. Entlang der Bahnstrecke und auch am Zug hat aber natürlich auch die Kriminalpolizei ihre Beamten postiert. Dazu habe ich jetzt auch nochmal einen Ausschnitt für euch, in dem tatsächlich jetzt unser Täter selber spricht.
Werfen Sie das Geld jetzt
genau
raus.
Er spricht jetzt das erste Mal selber, aber eben auch über diesen Funkspruch. Ja. Und er sagt, Achtung, hier spricht der Erpresser, werfen Sie das Geld jetzt raus. Werfen Sie das Geld jetzt raus.
Mhm.
Und man tut es auch, wie der Unbekannte befiehlt. Und noch bevor die Polizei reagieren kann, schnappt er sich eben das Geld und verschwindet in der Dunkelheit in der Böschung am Brandamm. Er läuft durch ein anliegendes Gewerbegebiet zur Kfz-Werkstatt, in der er eigentlich arbeitet, aber es ist halt eben nachts, also spätabends, nachts nicht, aber abends. Und er will sich und das Geld eben dort verstecken, während die Polizei das Gebiet absucht. Also er hat sogar so weit gedacht, dass er wusste, wenn ich denen jetzt sage, das Geld abzuschmeißen, dann habe ich 10 Minuten und die Polizei ist hier. Ne?
Ja.
Dementsprechend hat er sich versteckt. Er wird aber gesehen tatsächlich im Gewerbegebiet und es entsteht dann auch ein Phantombild. Und mit diesem Phantombild sucht die Polizei dann auch in den Betrieben des Gewerbegebiets nach Zeugen oder gar dem Täter. Und die tauchen dann tatsächlich auch in der Werkstatt von Arno auf.
Was?
Ja, und während die Beamten mit dem Inhaber der Werkstatt sprechen, also Arno sieht das, dass die Polizei reinkommt mit einem Phantombild und denkt sich, scheiße. Jetzt haben sie mich.
Ja, fuck,
ja. Er versteckt sich dann eben hinten im Lackierraum und meinte auch, also er sagt selber in einem Interview, die waren halt so beschäftigt mit meinem Chef, die haben mich gar nicht gesehen.
Mhm.
Und er hat die halt gesehen, auf der Sohle kehrt gemacht, ist wieder zurückgegangen in seinen Lackierraum und hat sich irgendwie zurückgehalten. Auf dem Phantombild erkennt Arnos Chef ihn tatsächlich auch nicht. Und so zieht die Polizei.
Von dann,
genau. Das hat mich so ein bisschen an den Fall von der Kampusch erinnert. Ja. Weil da war ja die Polizei auch schon bei ihm an der Tür. Aber die gehen halt einfach dann wieder weg. So, ne? Genau, Arno ist danach aber noch sehr zittrig auf den Beinen. Und man sich vielleicht vorstellen kann.
Ja.
Und bei der Arbeit fällt ihm auch tatsächlich die Pistole aus der Tasche, die er dabei hat. Sein Chef fragt ihn dann, ob er total verrückt geworden wäre und was er denn mit der Pistole vorhätte und warum er die zur Arbeit mitnimmt. Arno sagt ihm dann aber, dass er sie halt eben immer dabei hätte für den Fall, dass er irgendwann so verzweifelt ist, dass er sein Leben jetzt ein Ende setzen wollen würde. Und sein Chef nimmt das hin, weil abwegig war das ja nicht. Also Arnos Depressionen waren ihm bekannt. Und Jahre später wird er auch in einem Interview für das Erste sagen, rückblickend könnte man ja fast drüber lachen, dass man die Zusammenhänge damals nicht erkannt hat.
Wo er recht hat. Wo er recht hat.
Ja, ne? Also wirklich so. Da kommt die Polizei mit einem Phantombild bei dir reingestiefelt. Du erkennst schon deinen Mitarbeiter und Freund, die waren auch gute Freunde, nicht. Und dann fällt dem direkt danach noch zufällig eine Pistole aus der Tasche, die er angeblich schon immer dabei hatte. Das ist wild. Arno rechtfertigt sein Handeln eben mit, wenn du dich eh umbringen willst, kannst du das auch alles probieren. Im Grunde genommen musst du dich ja an keine Regeln mehr halten. Also das ist eben seine Aussage, wie er überhaupt dazu gekommen ist, diesen Anschlag durchzuführen. Aber im Grunde ist es natürlich eine pure Verzweiflungstat. Aber Arno ist jetzt 500.000 Mark reicher. Hat ja alles geklappt.
Ja.
Aber das Geld heilt seine Depression nicht. Das kurze Glücksgefühl schwindet eben schnell wieder und er fliegt mit seinem Chef und Freund, also auch seinem Kumpel, also sein Chef ist sein Kumpel, kurz nach der Erpressung auf die Philippinen. Und da tauscht er das Geld dort auch direkt um. Also super, super clever, dass er das alles mitnimmt und einmal durchwechseln lässt in die jeweilige Währung und dann auf der Rückreise es halt eben wieder zurückwechselt.
Voll gut, ne? Also dann hast du nicht mehr dieselben Scheine.
Und genau, das Geld ist weg. Es ist einfach weg. Ne? Er trifft dort auch eine Frau und er verliebt sich. Er heiratet und nimmt sie mit nach Berlin. Wenig später bekommen die beiden auch einen Sohn und Arno ist überglücklich, aber es gibt ein Problem, weil 6 Jahre später ist das Geld fast aufgebraucht.
Ja.
Und so entschließt sich der Familienvater, eben eine weitere Kaufhauserpressung vorzunehmen. Jeden Morgen verlässt er das Haus, als würde er zur Arbeit fahren, doch arbeiten tut er schon lange nicht mehr. Er fährt in eine angemietete Werkstatt und baut die nächste Bombe. Im Juni 1992, wir sind jetzt in Hamburg, also wir machen einen kurzen Wechsel, in einer Karstadt-Filiale deponiert er eine selbstgebaute Rohrbombe und um 1 Uhr nachts geht diese Bombe in der Porzellanabteilung hoch.
Das scheppert
richtig. Es gibt wieder keine Verletzten und in seinem Erpresserbrief fordert Arno aber dieses Mal 1.000.000 Mark. Wenn Karstadt bereit sei, die Forderung zu zahlen, sollen sie eine Anzeige im Hamburger Abendblatt veröffentlichen und in der Anzeige soll stehen: Dagobert grüßt seinen Neffen.
Ja.
Genau. Und daraufhin wird auch die Soko Dagobert gegründet und der Täter wird eben unter diesem Namen weltweit bekannt.
Mhm.
Also ab da an hieß er eben für die Polizei, für die Presse nur noch Dagobert. 2 Wochen nach der Anzeige im Hamburger Abendblatt meldet sich Arno dann auch telefonisch. Er lotst die Polizei zu einem Bahnhofsschließfach. Und darin finden die Beamten weitere Anweisungen und eine Abwurfvorrichtung mit Zeitschaltuhr. Die Übergabe soll wieder per Bahn erfolgen. Also die sollen halt quasi diese Abwurfvorrichtung außen an die Bahn anbringen. Und anhand der Zeitschaltuhr hat die Polizei dann errechnet, wo der Täter ungefähr sein wird, also wo die ungefähr abgeworfen wird. Und das ist etwa 100 Kilometer hinter der Stadtgrenze von Hamburg gewesen. Der Zug ist voller Beamte, ebenso der errechnete Abwurfort. Also die Bahn in Zivil, überall an den Straßen, in den Gebüschen. Also wirklich, die haben da überall gelauert, mehrere hunderte Beamten. Und die Polizei fühlt sich super, super gut vorbereitet.
Jetzt kriegen wir hin.
Genau. Arno fühlt sich aber auch sehr gut vorbereitet. Und Arno ist auch ein Stückchen klüger als die Polizei. Der Zug verlässt super pünktlich gegen 16.30 Uhr den Hamburger Hauptbahnhof Richtung Berlin. Und Arno kann aber über eine Fernsteuerung die Übergabebox von der Bahn jederzeit abwerfen. Und das tut er auch schon bereits wenige Kilometer hinter dem Hamburger Hauptbahnhof. Bis die Beamten den Zug dann stoppen können und die Verfolgung aufnehmen, hat Arno halt eben schon ausreichend Vorsprung, also der ist weg. Als er das Paket öffnet, wird allerdings schnell bitter enttäuscht. Er stellt nämlich fest, dass nur außen 4 echte 1.000-Mark-Scheine liegen und innen nur Papierschnipsel und Batterien. Genau, also die haben halt so eine Attrappe gebaut, die halt eben aussah, als wären das ganz viele 1.000-Mark-Scheine. Es waren dann halt nur 4 und da drin, das war dann wie eine Box und da drin waren Papierschnipsel und Batterien, um sie ein bisschen zu beschweren. Und Arno muss seinen Drohungen jetzt Folge leisten. In einer Karstadt-Filiale in Bremen deponiert er eine Rauchbombe. Und als diese in der Nacht hochgeht, setzt die Sprinkleranlage ein, die den kompletten Warenbestand des Kaufhauses zerstört. Das war auch wirklich gerade erst umgebaut, renoviert, saniert worden.
Jetzt weißt du, warum die pleite gegangen sind.
Arno ist schön. Der Schaden lag auch deutlich über 6 Millionen Mark. Also wirklich wahnsinnig teuer. Also ein Karstadt ist halt auch riesig, ne? Ja. Also die haben ja alles und auf jeder Etage geht natürlich die Sprinkleranlage an.
Die haben ja auch von E-Waren, also Elektroartikel über Spiele, Klamotten, Kleidung, Taschen, Porzellan,
Küchenartikel.
Die haben alles.
Ja, genau. Damit hatte die Polizei allerdings nicht gerechnet, dass er halt eben noch eine Bombe zündet. Und die Soko Dagobert fängt dann an, ein Täterprofil anzufertigen, um eben zu schauen, wer ist das eigentlich? Wer nimmt uns hier gerade so hops?
Wer verarscht uns?
Ja, es ist auch schnell klar, dass es sich um einen äußerst planvollen und sehr intelligenten Täter handeln muss. Und tatsächlich wird bei Arno später ein IQ von 120 festgestellt. Den haben übrigens nur etwa 10% der Menschen.
Ja.
Und in einem sprachfreien IQ-Test erreicht Arno sogar einen Wert von 145. Das ist der maximale Höchstwert.
Ja.
Mehr geht nicht in diesem Test. Also du kannst nicht mehr als 145 erreichen. Und die Schnitzeljagd mit der Polizei gibt Arno auch irgendwie ein Hoch, das ihm jetzt hilft, seine Depression zu verdrängen. Die Soko Dagobert zieht einen Psychologen zum Täterprofiling hinzu, um festzustellen, ob Dagobert seiner Drohung, Menschen zu töten, halt nachkommen wird. Und sie schalten 2 Psychologen ein und sogar die sind sich maximal uneinig. Also sogar die Psychologen scheitern an diesem Profiling. Einer sagt, nein, das macht er nicht.
Täteranalyse.
Täteranalyse, sorry. Ja, Entschuldigung. Der eine sagt auf jeden Fall, nein, das macht er nicht, auf keinen Fall. Also der zündet die Bomben immer nachts. Das passt nicht zu ihm. Und der andere sagt, ich wäre mir nicht so sicher, dass er das aber, vielleicht doch macht.
Ja. Also gut, Ferndiagnose ist natürlich auch nochmal schwieriger, als wenn man mit dem Täter spricht. Klar. Aber
aber ich fand es so lustig, dass man halt jetzt wirklich gesagt hat, so...
Ja, da hast du wahrscheinlich so, auch
100, riskieren würde ich nicht. Ja,
100 Psychologen, 100 Meinungen gefühlt.
So, ja, ne? Genau, ja, voll. Die Polizei entschließt sich aber dann anhand dieses Täterprofils dazu, dem Täter kein Geld zu geben und weiter zu versuchen, ihn bei den Geldübergaben zu fassen. Das Einzige, dem sich die Polizei sicher war, war eben der Ort der Geldübergaben, denn Dagobert forderte bisher immer eine Übergabe aus einem fahrenden Zug. So werden die Zugstrecken analysiert und mehr als 1500 Stellen im Berliner Bahnnetz ausgemacht, an denen eine potenzielle Übergabe gefordert werden könnte. 1500 Stellen belegte das.
Ist ja nix.
Ja, und die Spezialeinheiten der Polizei werden angewiesen, sich bereit zu machen. Die nächste Übergabe könnte nämlich jederzeit stattfinden. 29. Oktober 1992. Mit dem Fahrrad fährt Arno jetzt nach Berlin-Charlottenburg, denn dort will er dem Boten das Signal zum Abwurf geben. Also die nächste Geldübergabe. Als er ankommt, observiert die Polizei auch schon das Umfeld. Und als er das Zeichen zum Abwurf gibt, war der Zug auch noch nicht komplett an ihm vorbeigefahren. Und er hörte aus dem Inneren des Zuges sofort raus, raus, raus. Ne? Und er dachte sich in dem Moment so, scheiße, ich war unvorsichtig und ich habe einen Fehler gemacht. Und da haben wir jetzt einen Ausschnitt, in dem er jetzt wirklich Jahre nach der Tat eben von dieser Situation erzählt. Das möchte ich euch auch kurz mitbringen.
Also, ich habe natürlich nicht darauf gewartet, dass sie jetzt die Tasche rauswerfen, sondern ich habe mich sofort umgedreht und bin zu meinem Fahrrad gerannt und aufgesprungen. Da kam dann auch schon von der anderen Straßenseite ein Polizist auf mich zugerannt.
Dann kam halt so dieses unsägliche Pech, wo ich immer sagte, zwischen Held und Loser liegen manchmal nur ein paar nasse Blätter. Ich bin einfach auf den Blättern ausgerutscht, hingefallen. Und diese paar Sekunden reichten für Dagobert, sein Fahrrad zu besteigen, loszurasen in Richtung meines Kollegen.
Dann kam noch ein zweiter Polizist auf mich zugerannt. Ihm konnte ich noch knapp ausweichen. Der hatte mich noch mit einer Hand ein bisschen am Ärmel erwischt.
Wie wir dann im Auto waren, der Feierabendverkehr, und dann war er leider weg. Und wir standen so ein bisschen mit einer langen Nase da, muss man.
Welch eine Ironie, oder? Also manchmal ist es wirklich die Ironie des Lebens.
Voll. Und das Geilste war, die Bild-Zeitung hat dann damals tatsächlich angefangen mit einer Schlagzeile, dass der Kommissar auf Hundekot ausgerutscht wäre. Und es ging halt mega durch die Presse, bis die Polizei irgendwann ein öffentliches Statement gemacht hat und das Gefühl hatte, dass sie ihn verteidigen müssen. Ja, meinten, er ist nicht auf Hundekot ausgerutscht, aber das Laub war nass. Das ist jetzt die Frage, was ist besser oder schlechter.
Aber man muss auch sagen, nasses Laub ist wirklich gefährlich. Das
ist wirklich rutschig, ja. Aber ich fand es auch so geil, wie er es selber aus dem Humor nimmt heute, weil es dann sagt, zwischen Held und Loser liegt manchmal nur ein bisschen feuchtes Laub. So, das ist halt echt cool, ja. Aber die Polizei ist damals halt natürlich mega frustriert.
Ja. Ja, klar, er persönlich ja mit Sicherheit auch, also mich würde das
mega ärgern, so abnerven. Voll. Ja. Dann bist du da schon so gut vorbereitet und dann
hast das. Ihn quasi und dann Laub.
Ja, Laub, genau. Und jetzt macht vor allem auch die Presse der Polizei noch zunehmend Druck mit Titeln wie Dagobert schlauer als die Polizei erlaubt.
Oh Gott.
Diese Schlagzeilen machen eben in ganz Deutschland überall die Tagesblätter aus. Und die Sympathie der Bevölkerung für den Kaufhauserpresser steigt. Er bekommt jetzt ein Robin Hood-Image.
Ja.
Und jetzt habe ich noch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Das ist eine Ausstrahlung vom NRD aus 1992. Das NDR führt nämlich eine Befragung zur Sympathie durch. Mhm. Und 61,3% der Anrufer finden ihn tatsächlich sympathisch. Und es gibt eine Straßenumfrage, von der ich euch jetzt auch noch mal einen kleinen Teil mitbringe.
Den wünscht man als braver Bürger klammheimlich Glück und nicht den Knast. Weil sie so clever sind, dass der Staat sie mit allem, was er an Macht aufzubieten hat, nicht zu packen kriegt.
Nein, der Mann ist gut. Das ist meine Meinung.
Einfach interessant, wie er das immer wieder schafft.
Also ich meine, das ist natürlich eine illegale Aktion, was er da macht. Das ist klar, aber das ist immer was anderes. Ne?
Wenn es nur um Geld geht, dann habe ich ja noch Verständnis dafür.
Also es ist halt Wahnsinn, ne, wie geil die Leute ihn finden. Gerade das jüngere Publikum halt, wenn du sagst, so ein geiler Typ, einfach ein geiler Typ.
Ja,
ne, und auch die Älteren halt eben sagen so, ach, wenn es nur Geld ist, so, es wird keiner verletzt. Ne, eben, und das hängt ihm halt riesig nach, dass er halt nie jemanden verletzt hat dabei. Ne?
Mich würde auch, ich muss ganz kurz nochmal unterbrechen, mal interessieren, wie ihr als Hörer und Hörerin erstens ihn findet und zweitens so den Bezug zu Presse auf Straftaten etc., was ihr darüber denkt, weil ich mir, da kannst du manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wirklich.
Das ist Wahnsinn, ne? Ja, also, wirklich, ja. Bis jetzt sind 4 Übergabeversuche fehlgeschlagen und Arno geht halt eben immer wieder leer aus. Und jetzt entschließt er sich, dass er eine neue Taktik braucht, denn die Polizei ist inzwischen wirklich zu gut vorbereitet. Mhm. Also er ist denn eben nicht mehr so diesen einen Schritt voraus, sondern er hat jetzt nach dem letzten Mal gemerkt, so, das war jetzt echt wirklich, wirklich knapp.
Mhm.
19. April 1993 findet dann ein neuer Übergabeversuch statt. Wieder in einem Schließfach hat Dagobert einen Schlüssel deponiert, nämlich für eine Streusandkiste. Außerdem soll der Bote dieses Mal zu einem Parkplatz nach Südberlin fahren. Die Polizei ist mega überrascht, weil sie eben die Übergabe eigentlich immer so fest geplant hatten. Alle waren irgendwie an diesen Bahndämmen immer bereit. Aber sie halten das für eine mega gute Gelegenheit, weil man könnte ja jetzt einfach warten, bis er kommt und das Geld holen will. Ne?
Normaler Montag, ja.
Ja, aber wieder ist er schlauer. Die Kiste, also in der Kiste ist erstmal ein Funkmikrofon versteckt, sodass er jederzeit weiß, was direkt um die Kiste herum passiert und eben auch hört, als das Geld reingelegt worden ist. Und die Kiste steht auf einem offenen Regenwasserkanal und er hat den Gullideckel entfernt und eine ganz, ganz dünne Betonschicht eingesetzt, damit halt eben das Streugut da nicht rausfällt.
Ja.
Ne? Also nicht, sonst guckst du ja rein, siehst schon das Loch, das wäre blöd. Sie legen dann das Paket in die Kiste und schließen die wieder ab. Und ein Bewegungsmelder im Paket soll eben angeben, wenn sich was tut. Die Beamten warten dann stundenlang im Auto auf diesem Parkplatz und bewachen diese Kiste und es tut sich nichts. Um 22.20 Uhr steigt Arno dann durch den Kanal hoch zur Kiste und stemmt vorsichtig diesen Betonboden auf. Und der Bewegungsmelder aus dem Paket schlägt sogar aus Und die Beamten gucken, aber an der Kiste rührt sich halt eben nichts. Hm. Deswegen denken die sich so, gut, das ist ein technischer Fehler. So, es ist ja keiner da. Ja. Wir haben es ja im Blick. Arno guckt aber diesmal schon vor Ort ins Paket und stellt fest, dass wieder kein Geld drin ist, sondern wieder nur Papierschnipsel. Also lässt das direkt im Kanal liegen und verschwindet auch wieder auf dem Weg, auf dem er gekommen war. Und erst gegen Mitternacht, also nochmal 2 Stunden später, öffnet die Polizei die Kiste das erste Mal und guckt halt rein und stellt fest, scheiße, Kiste leer und so gut, der Kanal ist darunter, genau, ja. Und neben der medialen Ausschlachtung der Polizei dreht jetzt halt eben auch ein Gerücht durch die Zeitung, nämlich, dass der Täter ein Polizist sein könnte. Hm. Weil halt eben er irgendwie immer so einen Schritt voraus war und man müsste ja meinen, dass der Otto-Normalverbraucher eigentlich gar keine Ahnung hat von der Ermittlungsarbeit der Polizei. Aber scheinbar wusste ja auch der Täter immer, was sie als nächstes geplant hatten, um dann irgendwie wieder den Strich durch die Rechnung zu machen. Jetzt breitet sich das Misstrauen gegenüber den Kollegen untereinander natürlich auch noch massivst aus, was ihm auch nochmal so krass in die Karten spielt, weil jetzt überlegt jeder, erzähle ich dem jetzt mehr als nötig ist.
Wenn
so,
du Unruhe ins Nest bringst. Ja.
Genau, ja. Die Polizei löst sich dann jetzt auch langsam von der Idee, den Täter bei der Geldübergabe zu schnappen, weil wenn du so viele Beamten brauchst und wirklich auch nur der, ja, unabhängig vom Geld jetzt, einfach nur der Verdacht besteht, dass einer von denen vielleicht der Täter sein könnte oder zumindest den Täter vielleicht kennt oder dem Infos gibt oder.
Ja, Komplize, irgendwas. Dann,
genau. Nach unzähligen gescheiterten Versuchen muss jetzt eben ein neuer Plan her. Und zwar ruft Dagobert immer von öffentlichen Telefonzellen an. Und da wollen sie ihn jetzt abfangen. Es gibt mehrere tausend Telefonzellen in Berlin in den 90er Jahren. Und die werden alle von der Polizei überwacht. Also von den über 9000 Telefonzellen kann man natürlich nicht alle dauerhaft observieren. Man braucht also auch eine Portion Glück. Aber es werden 3000 Beamte durch Berlin geschickt, um die Telefonzellen zu beobachten.
Alto Belli.
Ja, am 30. Juni 1993, also sie haben ungefähr um die Zeit rum dann auch mit einem Anruf gerechnet, verteilen sich die Beamten in Zivil auf 1500 Telefonzellen in West-Berlin. Denn Dagobert hat immer aus West-Berlin angerufen.
Surprise, surprise.
Ja, doch als der Anruf am 30.06. kommt, kam er aus Ost-Berlin.
Ja, hätte ich, also schlau, wirklich.
Ja, also sogar die Strategie ist aufgegangen. Also das war ja für ihn auch ein Zufall.
Ja.
So, der hat jetzt 4-mal aus West-Berlin angerufen, dachte sich wahrscheinlich so, heute nehme ich mal eine andere Telefonzelle. Ja. Na, also so verrückt, wie viel Glück er auch hatte.
Total.
Und die Operation fällt eben auch wieder, wie ein Kartenhaus einfach in sich zusammen. Ja. Arno fühlt sich jetzt langsam aber von der Polizei wirklich nicht ernst genommen, weil er halt eben immer nur Papierschnipsel kriegt. Und fängt jetzt wieder an, eine neue Bombe zu bauen, um den Druck auf die Polizei wieder zu erhöhen. Also einfach nur in der Hoffnung, dass die dann irgendwann einfach endlich dieses scheiß Geld rausrücken, das er haben will. Ne? So, weil mehr will er ja eigentlich nicht. Die Bombe platziert er jetzt in einem Berliner Karstadt in einem Fahrstuhl und das sogar tatsächlich während der Öffnungszeiten. Am 6. Dezember 1993 explodiert die Bombe mitten am Tag, mitten im Weihnachtsgeschäft, aber es wird wieder niemand verletzt. Also keine Ahnung, wie er das jetzt auch schon wieder gemacht hat, aber es ist niemand verletzt tatsächlich. Und der Sicherheitschef der Karlstadt AG ist jetzt halt mega beunruhigt und er hat Angst um seine Mitarbeiter und seine Kunden und hat eben das Gefühl, okay, jetzt macht er wirklich ernst. Ne? Und in seinen Erpresserbriefen droht er eben auch damit, wirklich Menschen zu töten. Wieder eine Verzweiflungstat jetzt von außen betrachtet, weil er möchte niemanden verletzen und er möchte auch schon gar niemanden töten, aber er möchte halt eben den Druck auf die Polizei so erhöhen,
dass es Geld gibt.
Dass sie einfach mal dieses Geld rausrücken. Dem Karstadt-Konzern wird die Sache jetzt auch einfach zu heiß. Also die Geschäftsführung drängt die Polizei, bei der nächsten Übergabe jetzt wirklich echtes Geld einzusetzen und stellt dieses auch bereit.
Vor allem, es sind ja 3 Bomben jetzt insgesamt in Karstadt. Das erste, beziehungsweise die Rauchbombe, war ein Schaden von 600.000. Wenn du die anderen beiden Schäden noch...
6 Millionen.
Ach, 6 Millionen.
6 okay. Millionen, ja.
Ja, dann bist du ja schon über dem Lösegeld und es wird nur noch schlimmer.
Ja, genau, also, ja. Ja, und vor allem Karstadt dachte sich halt so, okay, jetzt nehmen sie den Hops. Aber sie haben es halt einfach nicht getan. So. Und dann hat die Presse die auch noch verarscht.
Ja.
Weißt du, da saß Karstadt da wahrscheinlich auch noch so und dachte so, oh mein Gott, Alter, wo haben wir uns reinbegeben hier? Telefonisch dirigiert Dagobert den Beamten zur Übergabe zu einem verlassenen Bahngelände. Das liegt direkt an der Spree. und auf einem stillgelegten Gleis hatte Arno eine selbstgebaute Lore, also wie so ein kleiner Güterwagen, installiert. Der Beamte sollte das Geld darauf platzieren und hat das auch gemacht. Und ultra funny side fact, hat eigentlich nichts so richtig damit zu tun, aber Arno hatte denen eben eine Zeichnung angefertigt, wo genau dann die Lore steht und wo er das Geld deponieren soll. Und er hatte dann eine kleine Anweisung geschrieben, an welcher Stelle er genau da auf diesen abgelegenen Bahnhof kommt. Und schreibt halt, zwischen den beiden Brücken ist es möglich, auf die Gleise zu gelangen. Fallen Sie bitte nicht mit dem Geld ins Wasser. Oh. Einfach so cool, wirklich, ich habe das gelesen. Ich musste so lachen. Einfach so dieses so, bitte auch noch. Weißt du, so yeah. Fallen Sie bitte nicht mit dem Geld ins Wasser. Höflichkeit muss sein. Ja, wirklich, wie geil. Per Knopfdruck schickt er dann auch die Lore los. In dem Paket liegen 1,4 Millionen Mark. In einem Radius von mehreren hundert Metern um sein Versteck hatte Arno Stolperdrähte installiert, die mit Pyrotechnik gekoppelt waren. Und, also mega smart, mega smart einfach. 23 Meter vor seinem Versteck entgleist die Lore aber. Ja, die ist so schnell gefahren, dass die Polizei im Dunkeln kaum folgen konnte. Also wäre sie durchgefahren, wäre er mit dem Geld weg gewesen, definitiv. Aber die Polizei kommt dann natürlich hinterher. Und als sie anfangen, in die Stolperdrähte zu laufen und die Feuerwerkskörper so schießen in bunten Farben, weißt du, so schön in den Himmel und erleuchten dann aber dementsprechend natürlich auch so ein bisschen das Bahngelände, flüchtet Dagobert dann wieder ohne Beute. Er erfährt dann übrigens auch erst am nächsten Tag aus der Zeitung, dass diesmal wirklich Geld drin war.
Oh nein!
Ja, sehr ärgerlich. Der erfolgreicher Anschlag auf das KDW ist halt jetzt schon über 6 Jahre her und das Geld ist aufgebraucht und Arno ist schon wieder verschuldet. Wir sind jetzt beim 20. April 1994. Dagobert ruft wieder an und vereinbart wieder eine neue Geldübergabe. Die Telefonzelle wird sofort geortet und es werden Beamte hingeschickt. Als die dort ankommen, ist er halt natürlich schon weg, ist klar. Aber die Beamten des mobilen Einsatzkommandos sehen einen weißen kleinen Wagen und hinten auf der Rückbank liegt ein Klappfahrrad, das halt eben zu dem passt, mit dem Arno einmal gesehen worden ist von der Polizei. Der Beamte lässt daraufhin dann auch das Kennzeichen prüfen und das Ergebnis ist, es ist ein Mietwagen, der über einen Geldübergabetermin angemietet worden war und nachdem dieser gescheitert war, verlängert worden ist.
Ah.
Ja, gemietet von Arno Funke. Ab sofort wird Arno eben observiert, bemerkt das aber tatsächlich nicht. Die Polizei ist sich aber unsicher, also das könnte ja jetzt auch ein richtig blöder Zufall sein, dass halt gerade in so einer Großstadt wie Berlin, okay, da hat halt jemand ein Klappfahrrad, okay, da hat halt einer Mietwagen, ne? Aber sie bleiben ihm trotzdem auf den Fersen, einfach weil sie halt wirklich diesen Fall halt auch irgendwann endlich mal lösen wollen. Und um 10.15 Uhr am 22. April 1994 klingelt bei Karstadt das Telefon. Als Arno dann die Telefonzelle verlässt, jagt direkt ein dunkler BMW auf ihn zu und das MEK hat ihn geschnappt. Also sie waren ihm ja eh schon die ganze Zeit auf den Fersen, ja. Ne? Und dann haben sie halt gesehen, er geht in der Telefonzelle und dann kriegen sie halt eben aus der Zentrale den Funkspruch, ja. Er hat gerade angerufen, dann wussten sie, okay, jetzt, verrückt, wir haben ihn.
Er muss es
sein. Er muss es sein, genau. Arno Funke sagt auch sofort, okay, Leute, ich bin's, ich bin Dagobert.
Ja.
Ja, die Soko Dagobert aus Berlin und Hamburg feiern an dem Abend auch noch eine ausgelassene Party nach der Festnahme und auf den Bierflaschen, die sie haben, ist eine Dagobert Duck-Figur abgedruckt. Richtig süß. Arno Funke wird dann am 14. März 1995 wegen schwerer räuberischer Erpressung zu 7 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft geht aber nochmal in Revision, ihnen reicht das nicht und tatsächlich sind die erfolgreich. In zweiter Instanz wird Arno dann am 14. Juni 1996 zu 9 Jahren Haft verurteilt. Die eingeatmeten Lösungsmittel aus seiner Zeit in der Kfz-Werkstatt wirken sich tatsächlich im zweiten Prozess für ihn schuldmindernd aus, da diese nachweislich sein Klein- und Großhirn beschädigt haben, dauerhaft, und das seine Depression verstärkt hat, tatsächlich.
Ich habe gerade mal auf mein Handy geguckt. Hätten wir mal einen Tag später aufgenommen, dann wäre nämlich der 14.
Ja, Jahrestag, genau. Ja. Er wird außerdem zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 2,5 Millionen Mark in Karstadt verurteilt.
Das hat er ja nicht.
Ja. Am 13. August 2000 kommt Arno aber schon nach 6 Jahren und 4 Monaten wegen guter Führung wieder frei. Noch in Haft veröffentlicht er 1998 sein Buch Mein Leben als Dagobert. Und seitdem er entlassen ist aus dem Gefängnis, ist er vor allem als Karikaturist für den Eulenspiegel Verlag tätig. 2013 war Arno auch noch im Dschungelcamp tatsächlich zu sehen. Ja.
Ich gucke ja so solche TV-Formate nicht. Mhm. Ich weiß aber noch, dass ich das gelesen hatte und mir so dachte, boah, das darf doch eigentlich nicht wahr sein.
Ich habe es auch nicht gesehen.
Dass man, also so sympathisch wie er auch ist. Und er hat ja Gott sei Dank niemanden verletzt, außer vielleicht die Polizisten, die in sein Stolperdraht gelaufen sind.
Eine Person wurde aber insgesamt verletzt und es waren, glaube ich, insgesamt fast 40 Geldübergaben.
Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, dass man einem Verbrecher eben nicht so eine große Plattform geben sollte. Ich meine, das Dschungelcamp gucken Millionen von Menschen.
Aber da war er halt schon wieder pleite, ne? Was soll er machen?
Also. Und ob das moralisch so richtig ist, ne?
Aber er ist jetzt Künstler geworden irgendwie. Ja. Das ist doch auch schön.
Ja. Und auf jeden Fall, dieser ganze Fall, der ist eigentlich mit so viel Witz und Ironie, das ist vor allem, er war so smart und dann aber irgendwie doch nicht smart. Also,
weißt du? Ja, gut, er hat halt, ich glaube, er hat am Ende vor allem auch geschwächelt. Ich glaube, so, ne, er hat sich irgendwann auch einfach so zu sicher gefühlt. Das sagt er auch selber über diesen Moment eben aus, als er den Abwurfbefehl gegeben hat, als der Zug noch gar nicht an ihm vorbei war. Ja, wo er auch so meinte, so, wow, das war halt richtig dumm. So, da bin ich auch wirklich knapp nur davon gekommen. Ja. So, ich muss mir jetzt echt was anderes überlegen, das wird hier irgendwie zu heiß. Ich glaube, du wirst halt irgendwann einfach so selbstsicher und so confident. Das ist halt.
Man sagt ja generell bei Serientätern,
Die Arroganz lässt sie dann am Ende auffliegen.
Genau, und umso länger man wartet so, oder umso länger man denjenigen, diejenige nicht fasst, umso mehr Fehler passieren und dann fasst du ihn im Idealfall. Also klar, es gibt Ausnahmefälle, ne, wissen wir selber, wie viel ungeklärte Serientäter und so weiter und so fort. Aber im Normalfall, die Arroganz bringt Fehler.
Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, ne?
Genau.
Aber ja, ich fand's halt einfach super amüsant.
Ja.
Halt auch mal für mich ein ganz anderer Fall.
Ja, das stimmt.
Aber ja, wie gesagt, das war der erste Fall, mit dem ich jemals irgendwie in der True-Crime-Szene so angekommen bin, weil meine Großeltern früher tatsächlich auch viel über den gesprochen haben.
Ja.
So, die haben das ja live mitgekriegt, alles, klar. Ne?
Meine war ja so Eltern ein Mediending, das voll, war ja wow.
Voll, ja.
Ja.
Und eben um den Zeitpunkt um seine Entlassung rum dann auch, ne, war das auch immer wieder mein Gesprächsthema. Ja. Weil man sich dann ja auch nicht sicher war, na, mach das nochmal oder ne. Aber ja, ich finde es halt einfach, also so, sogar meine Großeltern haben Sympathie für den und meine Großeltern sind wirklich Pfennigfuchser. Ja. Also, Aline schüttelt den Kopf.
Ja, ist schon sehr lustig.
Ja.
Sehr, sehr lustig, der Fall.
Also,
auch wenn es trotzdem nicht richtig ist, was natürlich, er getan hat.
Natürlich, wie der eine Typ im Interview sagt, ist halt illegal, was er macht. Geil, finde ich ihn trotzdem. Ja.
voll.
Das ist aber mich interessiert, wie gesagt, jetzt auch nochmal voll eure Meinung. So, findet ihr ihn sympathisch? Wenn nein, wieso nicht?
Ja.
Denkt nochmal drüber nach.
Was ist mit euch? Nein, Spaß.
Nein, einfach jeder seine Meinung. Aber
ja, eigentlich sollte man ja als Straftäter auch nicht sympathisieren, aber
bitte macht's auch nicht nach.
Wie gesagt.
Aber geiler Typ, komm, echt, geiler Typ.
Der hat die so an der Nase umgehört. Man muss ja auch sagen, dass er äußerst kreativ war mit seinen Methoden, wie er an das vermeintliche Geld rankommt.
Und wie klug dieser Mensch einfach ist.
Ja.
Also auch mit dieser Abwurfvorrichtung, weißt du, er installiert da eine gefakte Zeitschaltuhr.
Ja.
So, und die Polizei denkt sich so, geil.
Voll easy.
Wir können uns doch jetzt errechnen, wie schnell fährt der Zug. Und unter Polizeieinfluss fährt Deutsche Bahn zur Abwechslung auch mal pünktlich. Wobei war ein Interrail, war keine Deutsche Bahn, aber wobei vielleicht war das früher Deutsche Bahn. Nobody knows. Egal, auf jeden Fall fahren die dann auch mit sich pünktlich los. Wir können das super genau berechnen und ungefähr in dem Radius von, keine Ahnung, 500 Metern stellen wir jetzt einfach 2000 Beamte irgendwo auf. Weißt du so, und dann haben wir ihn. Ja, und der Zug fährt so aus dem Hauptbahnhof und Arne so, lol. und die Polizei so, scheiße.
Das ist schon wirklich smart. Auch mit dem Streugut, wie smart
ihr seid. Das ist so geil. Und vor allem diese Vorstellung, wie diese Polizisten da im Auto sitzen und die ganze Zeit auf diese scheiß Kiste gucken und sich denken so, der kommt doch. Der
wo bleibt
der? Genau, der wird kommen.
Oh, der Bewegungsmelder, aber da ist doch gar keiner.
Ja, so an der Kiste tut sich nichts, die rüttelt nicht mal so, ne? Also,
ist so schon richtig.
Ey, das ist so geil. Wäre da Geld drin gewesen, ganz ehrlich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte es ihm gegönnt. Ja, so geil.
Ja.
Einfach
sehr lustig.
Naja.
Es gibt auch echt kuriose Fälle, da kann man nur den Kopf schütteln. Mit. Mhm. Also, Ja. Ein bisschen schmunzeln.
Am Ende war es halt aber auch, finde ich es auch irgendwie trotzdem traurig, dass es halt so seine Depression und so sein abgeschriebener Lebenswille irgendwie waren, die ihn dazu angetrieben haben. Ne? Also gut, ich glaube, als normal gesunder Mensch, der jetzt ein bisschen Geldnot hat, gehst halt auch nicht los und sagst, okay, ich erpresse jetzt Kaufhäuser und zünde Bomben.
Ja.
Aber...
Ich habe dir das ja vorhin schon erzählt, aber auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen. Da, wo ich vorher gearbeitet habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war auch direkt eine Sparkasse. Und die wurden auch mal überfallen und der Täter ist da rein und wollte halt in den Tresor. Und die Dame, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob sie einfach schlau war, hat gesagt, nee, das funktioniert nicht. Ich kann den nur einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit aufmachen. Und dann ist er einfach umgedreht und gegangen.
Das war so geil.
Gut, wirklich.
Ja.
Oh Gott,
Ja, herrlich, ne? Aber ja.
Wir haben das halt mitbekommen, weil die Polizei mit bei uns im Hause war. Und du hast ja halt alle noch, los geht's, ne? Und, aber es war schon sehr funny.
Ja, voll. Es gibt manchmal echt einfach lustige Fälle, ne?
Ja, es ist einfach.
Bei uns in Hannover, im Großraum Hannover, hat auch vor nicht mal einem Jahr ein 6-Jähriger versucht, eine Bank auszurauben, weil sein großer Bruder mit 11 Jahren ihn dazu angestiftet hat. Dann geht so ein 6-Jähriger mit so einem Kofferchen in die Bank und hat gesagt, jetzt geben sie mir ihr Geld.
Irgendwie muss ich
ja den Koffer dann stehen lassen, dann wurde doch auch die ganze Bank evakuiert und keiner wusste, ob da eine Bombe drin ist und so. Einfach von so einem 6-Jährigen, weißt du, mit so einem kleinen Donald Duck.
Ich stelle mir das so süß vor, wie er da reinsteht.
So einen kleinen Kindertrolli. Ja. Hat sich auch keiner was bei gedacht mit Sicherheit, dass er da reinkam. Aber der wird mächtig Ärger gekriegt haben. So. Ja.
Wäre es mein Kind dabei, was los gewesen.
Ja, und vor allem die Eltern müssen bestimmt den Polizeieinsatz bezahlen.
Und für den Großen wäre auch hier was los gewesen. Ne?
Gut, haben wir jetzt wieder mit ein paar lustigen Anekdoten abgeschlossen, würde ich sagen.
Ja, dann beenden wir das Ganze für heute.
Genau.
Folgt uns auf Instagram unter little.ew.podcast.
Genau. Schreibt uns Bewertung. Eure Meinung zu Arno Funke.
Und zu dem Thema, ob die Dame, die verschwunden ist, falls sie freiwillig abgetaucht sein sollte, diesen Einsatz zahlen muss oder nicht. Ja. Vorausgesetzt, man findet sie.
Genau.
Das interessiert uns mal sehr. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Bis dann. Tschüss.